Die Predigt 16b nach der Zählung von Joseph Quint hielt Meister Eckhart am Augustinustag, also am 28. August. Die Jahreszahl ist nicht bekannt. Mit Blick auf einige Bemerkungen in der Predigt scheint es, dass hier ein reifer Eckhart spricht. Wie üblich bezieht sich Eckharts Predigt auf eine der Lesungen des Gottesdienstes. Das biblische Zitat, das er heute in den Blick nimmt, ist aus dem Buch Jesus Sirach entnommen. Dort wird im Kapitel 50 die Größe eines Hohepriesters namens Simeon gelobt. Dieser Hohepriester gleiche, so das Zitat, einem goldenen Gefäß, das fest und beständig sei und die Kostbarkeit aller Edelsteine an sich trage. Eckhart bemerkt, dass sich dieser Vergleich sowohl auf den heiligen Augustinus wie auf jeden heiligen Menschen anwenden lasse. Heilig ist ein mit Bedeutungen aufgeladenes Adjektiv. Und natürlich bezieht sich Eckhart nicht auf den gewöhnlichen Begriff von Heiligkeit. Zitat Eckhart: Und dies kann man wahrheitsgemäß von einer jeglichen guten, heiligen Seele sagen, die da alle Dinge gelassen hat und sie dort nimmt, wo sie ewig sind. Eckhart nimmt also den Begriff heilig für einen Menschen, der den Dingen der Welt völlig gelassen gegenübersteht. Ein solcher Mensch ist, ich wiederhole nochmal das Zitat, wie ein goldenes Gefäß, das fest und beständig ist und die Kostbarkeit aller Edelsteine an sich trägt. Im weiteren Verlauf der Predigt erläutert er die einzelnen Bestandteile des Zitats genauer. Es kommt ihm darauf an, den Weg des Menschen zu Gott aufzuzeigen, also den Weg, wie der Mensch selbst ein goldenes Gefäß wird. Eckhart bleibt zunächst bei der Metapher des goldenen Gefäßes, also eines Gegenstandes, der aufnimmt und enthält. Wenn wir von einem Gefäß sprechen, denken wir natürlich zunächst an ein materielles Gefäß, also zum Beispiel an einen Wasserkrug oder, das ist Eckharts Beispiel, an ein Fass mit Wein. Die Eigenschaften, die ein materielles Gefäß hat, treffen auf das geistige Gefäß nicht zu. Eckhart meint mit dem geistigen Gefäß die menschliche Seele. Die Seele ist insofern ein Gefäß, in dem sie aufnimmt und enthält. Ich zitiere Eckhart: Der Seele Natur ist es, dass sie Gott aufnimmt. Was unterscheidet nun das geistige Gefäß, die Seele, von einem gewöhnlichen, materiellen Gefäß? Eckhart nimmt dazu, wie gesagt, das Weinfass als Beispiel. Ich zitiere: Der Wein ist in dem Fasse, das Fass aber ist nicht im Wein, noch ist der Wein im Fasse, will sagen, in den Dauben. Denn wäre er im Fasse, will sagen, in den Dauben, so könnte man ihn nicht trinken. Zitat Ende. Das Fass aus hölzernen Dauben und der Wein sind also natürlicherweise klar getrennt. Das Fass umschließt den Raum, in dem der Wein sich befindet. Diese klare Trennung existiert bei dem geistigen Gefäß, der Seele, nicht. Ich zitiere Eckhart: Anders steht es um das geistige Gefäß. Alles, was darin aufgenommen wird, das ist in dem Gefäß und das Gefäß in ihm und ist das Gefäß selbst. Dieser Satz ist zunächst einmal nicht so leicht zu verstehen. Ich möchte darum eine kleine Zwischenbemerkung machen. In der mittelalterlich-dominikanischen Tradition, der Eckhart angehört, wird die Seele nicht etwa als ein im Körper befindliches Organ gedacht. Das wäre ja dann vergleichbar mit einem materiellen Gefäß. Das ist aber nicht die Vorstellung der mittelalterlich-dominikanischen Tradition. Dieser Tradition gemäß ist die Seele unzertrennbar mit dem Leib verbunden. Die von Gott geschaffene Seele gibt dem Körper eine Form. Die körperliche Erscheinung als Ausdruck der Seele. Und nicht nur das. Denn die Seele treibt den Menschen mit ihren Kräften an. Nicht umsonst sind ja Willen und Erkennen zwei wichtige Seelenkräfte. Gleichsam wie ein Sandförmchen dem Sand eine bestimmte Form gibt, so formt nach dieser Vorstellung die Seele die Erscheinung eines einzelnen Menschen, seine Körperlichkeit und seinen Charakter. Und ähnlich wie beim geformten Sand ist die Seele in der Erscheinung des Menschen nicht sichtbar. Gleichzeitig ist die Seele aber allzeit gegenwärtig, da sie den einzelnen Menschen in seiner Körperlichkeit zusammenhält und seinen Geist antreibt. Lassen Sie uns also festhalten. Die Seele ist kein Gefäß im gewöhnlichen Sinne, da sie im Körper oder Geist konkret nicht zu lokalisieren ist. Sie hat als formgebendes Prinzip keine Grenzen zu Körper und Geist, sondern ist eins mit diesen. Eckhart geht es in seiner Predigt nicht um diese Beziehung zwischen Leib und Seele, sondern eine Ebene höher zwischen Seele und Gott. So setzt er seine Ausführungen zur Seele folgendermaßen fort. Ich zitiere: Alles, was das geistige Gefäß aufnimmt, das ist von seiner Natur. Gottes Natur ist es, dass er sich einer jeglichen guten Seele gibt. Und der Seele Natur ist es, dass sie Gott aufnimmt. Die Natur der Seele ist es also, dass sie Gott aufnimmt, so wie es die Natur des Körpers ist, dass er die Seele aufnimmt. Und genauso, wie sich Körper und Seele nach dominikanischer Vorstellung nicht trennen lassen, genauso lassen sich Seele und Gott nicht trennen. Also, in der Beschaffenheit der Seele liegt nach Eckhart, dass sie Gott aufnimmt. In Bezug auf die Seele, sagt Eckhart, ich möchte die Worte nochmal sinngemäß wiederholen. In dem geistigen Gefäß, also in der Seele, ist Gott. Und Gott ist nicht nur in der Seele, sondern die Seele ist auch in Gott. Warum? Weil Seele und Gott verbunden sind, wie eine Ebene darunter, Körper und Seele. Und genauso wie die Seele im Körper nicht sichtbar ist, aber trotzdem in ihm gegenwärtig, erinnern Sie sich an das Sandförmchenbeispiel, genauso verhält es sich mit der Beziehung zwischen Seele und Gott. Gott ist kein Bestandteil der Seele, aber er gibt ihr die individuelle Form. Auf diese Weise ist er in der Seele immer gegenwärtig. Eckhart spezifiziert nun die Gegenwart Gottes in der Seele. In ihrer edelsten Tätigkeit, so Eckhart, trägt die Seele das göttliche Bild und ist Gott gleich. Warum spricht Eckhart von einem Bild? Das göttliche Bild, das die Seele trägt, ist das göttliche Wort, der Sohn Jesus Christus. Es ist im trinitarischen Gottesbild die erscheinende Seite Gottes, die Seite, die uns offenbar wurde. Darum verwendet Eckhart auch den Ausdruck Bild. Zwei Eigenschaften hat ein Bild. Erstens empfängt es sein Sein unmittelbar von dem, dessen Bild es ist. Als Beispiel für dieses unmittelbare Empfangen nennt Eckhart einen Spiegel, in dem sich ein Gesicht spiegelt. Wenn das Gesicht in den Spiegel schaut, ist seine Abbildung unmittelbar da. Bei einem normalen Spiegelbild ist die Abbildung im Spiegel nicht real, sondern nur das Gesicht, das in den Spiegel schaut. Bei Gott, so Eckhart, sei dies anders. Ich zitiere: Aber dies hat Gott sich allein vorbehalten, dass, worin immer er sich erbildet, er seine Natur und alles, was er ist und aufzubieten vermag, gänzlich darin unwillkürlich erbildet. Ich überspringe ein paar Wörter. Und die Natur ergießt sich völlig in das Bild und bleibt doch ganz bei sich selbst. Zitat Ende. Das heißt, im Unterschied zu einem gewöhnlichen Spiegelbild geht Gottes Natur auch in das Bild. Gott ist also ganz in seinem Bild anwesend. Es ist nicht einfach nur ein Abbild. Das Gesicht als Vater, die verborgene Seite Gottes. Und das Spiegelbild als Sohn, die erscheinende Seite Gottes, das göttliche Bild. Zweitens ist das Bild nicht aus sich selbst, noch ist es für sich. Um beim Spiegel zu bleiben. Das Spiegelbild schafft sich nicht selbst oder hat eine separate Existenz. Es ist immer abhängig vom Gesicht, das sich spiegelt. Zitat Eckhart: Ein Bild nimmt sein Sein unmittelbar allein von dem, dessen Bild es ist, und hat ein Sein mit ihm und ist dasselbe Sein. Eckhart möchte also ganz deutlich die Einheit Gottes betonen. Auch wenn Gottes Natur ins Spiegelbild übergeht, bleibt er ein Einziger, der sich spiegelt. Gott steht über Zeit und Raum. Er kann als göttliches Bild in jeder Seele, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort der Geschichte gegenwärtig sein. Denn jede Seele ist von ihm geschaffen. Die vorhin angeführte Beziehung von Leib und Seele lässt sich mit den notwendigen Änderungen analog zur Beziehung von Seele und Gott sagen. Gott formt und belebt die Seele. Durch seine Gegenwart wird die Seele erhalten. Und gleichzeitig trägt die Seele sein Bild in sich. Nach seinen philosophischen Erläuterungen geht Meister Eckhart im zweiten Teil der Predigt auf die Praxis über. Ich zitiere: Ihr fragt mich oft, wie ihr leben sollt. Das sollt ihr hier mit Fleiß erkennen. Ganz ebenso, wie es hier von dem Bild gesagt wurde. Sieh, so sollst du leben. Du sollst aus ihm sein und sollst für ihn sein und sollst nicht aus dir sein und sollst nicht für dich sein und sollst niemanden zugehören. Zitat Ende. Sein Ratschlag lässt sich zweiteilen. Zum einen soll sich der Mensch auf Gott richten. Er soll seine Gegenwart in der Seele verinnerlichen und seinen Geboten entsprechend handeln. Zum anderen soll der Mensch von seinem Ich loslassen, sein Ich nicht erhöhen, sich nicht als etwas Besonderes konstituieren und sich nicht mit sozialen Gruppierungen identifizieren. Denn dies alles dient nur dazu, das Ich zu stärken. Ein starkes Ich führt von Gott weg, da es von den eigenen Errungenschaften und Zugehörigkeiten überzeugt ist, die es mit mein bezeichnet. Der Gegensatz zu Gott wird stärker. Lässt man hingegen vom Ich und mein los, gibt man seiner Seele Raum für Gott. Eckhart bemerkt dazu: Darum ist einzig der nur ein gerechter Mensch, der alle geschaffenen Dinge zunichte gemacht hat und gradlinig, ohne alles Auslugen, auf das ewige Wort hingerichtet steht. Ein solcher Mensch empfängt dort, wo der Sohn empfängt, und ist der Sohn selbst. Diese Ausrichtung auf das ewige Wort, auf das göttliche Bild, muss ohne Wenn und Aber sein, ohne Erwartung irgendeines Vorteils. Das ist nicht selbstverständlich. Manche Leute, erzählt Eckhart, wollen Gott lieben, wie sie eine Kuh lieben. Die liebst du wegen der Milch und des Käses und deines eigenen Nutzens. So halten's all jene Leute, die Gott um äußeren Reichtums oder inneren Trostes willen lieben. Die aber lieben Gott nicht recht, sondern sie lieben ihren Eigennutz. Mit anderen Worten, wenn man in seinem Handeln sich selbst im Blick hat, dann entfernt man sich vom mystischen Weg zu Gott. Und mag das Handeln auch in äußeren Augen noch so verdienstvoll sein, es steht der existenziellen, nicht intellektuellen Einsicht in das göttliche Bild in der Seele im Weg. Ich zitiere Eckhart: Ja, ich sage die Wahrheit. Alles, worauf du dein Streben richtest, was nicht Gott in sich selbst ist, das kann niemals so gut sein, dass es dir nicht ein Hindernis für die höchste Wahrheit ist. Am Schluss seiner Predigt nimmt Eckhart wieder das Sprachbild des goldenen Gefäßes auf. Ich zitiere: Und wie ich oben sagte, so wie Sankt Augustinus einem goldenen Gefäß verglichen wird, das unten verschlossen und oben offen ist, sieh, ebenso sollst auch du sein. Willst du bei Sankt Augustinus stehen und in der Heiligkeit aller Heiligen, so muss dein Herz verschlossen sein gegen alle Geschaffenheit und du musst Gott nehmen, wie er in sich selbst ist. Gott nehmen, wie er ist, heißt, alle Geschehnisse anzunehmen, wie sie sind. Die Schale ist schutzlos nach oben offen. Und gleichzeitig ist die Schale nach unten geschlossen, so dass sich das Herz von geschaffenen Dingen nicht ablenken lässt, sondern seinen Fokus nach oben behält. Natürlich ist der Mensch in der Welt tätig und muss christlich gesehen für den Nächsten und die Gemeinschaft da sein. Das hat Eckhart mit seinem Leben deutlich gezeigt. Aber in alledem darf man sich von dem, was in der Welt geschieht, nicht herunterziehen oder beeinflussen lassen. Vielmehr soll das Herz immer auf Gott gerichtet sein. In dieser Weise interpretiert Eckhart das am Anfang erwähnte Zitat, dass das goldene Gefäß fest und beständig sei und die Kostbarkeit aller Edelsteine an sich trage. So spricht er: Du sollst beständig und fest sein, das heißt, du sollst gleich stehen in Liebe und Leid, in Glück und Unglück und sollst die Kostbarkeit aller Edelsteine an dir haben, das heißt, dass alle Tugenden in dir beschlossen seien und wesensmäßig aus dir ausfließen. Eine der wichtigsten christlichen Tugenden ist Mitgefühl, also die Fähigkeit, am Leid, aber auch der Freude des anderen teilzuhaben. Meister Eckhart ruft also dazu auf, für die anderen Menschen da zu sein, mit ihnen mitzufühlen, ihnen zu helfen, sich aber nicht von ihren Gefühlen und Stimmungen mitreißen zu lassen. Stattdessen verweilt der Mystiker in all dem Trubel der äußeren Welt in der Ruhe des göttlichen Bildes in der Seele.